Einen wunderschönen guten Morgen hier an das wirklich volle Auditorium hier am zweiten Tag der Chemnitzer Linux-Tage 2023. Auch nicht ganz so. So, mein Name ist Matthias, ich bin jetzt hier der Sessionleiter für die nächsten drei Vorträge hier. Kurz zum Ablauf. Es finden jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde Vortrag von diesen beiden Herren statt. Danach 10 Minuten Zeit für Fragen. Ich komme dann mit dem Mikrofon rum. Und jetzt zum Vortrag. Linux ist aus dem Bereich speziell der Schienenfahrzeuge schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Man kommt nicht mehr dran vorbei. Und hier in diesem Vortrag wird jetzt berichtet über Linux auf den Innenanzeigen der DB. Dazu begrüße ich Markus Müller und Andreas Ufer von der DB Systel und übergebe euch die Bühne. Viel Spaß.
Ja, schönen guten Morgen. Willkommen so früh am Morgen zum Thema Linux for ICE oder ICE. Linux auf den Innenanzeigern der ICE-Flotte der DB. Wir wollen euch zeigen, wie cool es ist, Software für ein 300 km/h schnelles Rechenzentrum zu entwickeln. Vielleicht erst mal zu uns.
Ja, ich bin Markus Müller, bin in Erstkontakt mit Unix so 2006 gekommen, aber eher im privaten Umfeld. Und seither war ich eigentlich eher im Anwendungsentwicklungsbereich auf Java-Basis. Und seitdem ich bei der Systel bin, seit 2021, dann in Kontakt gekommen mit dem Projekt, wo es um das Linux für die Innenanzeiger geht und seitdem da relativ tief reingekommen.
Ja, bei mir ist der Erstkontakt mit Unixoiden-Systemen ein Stückchen länger her. Das war an der Uni 1992. Kurz danach auch mein erster Kontakt mit Linux. Das war eine Erfahrung auf einem 386 ESX mit diesen Größenordnung, gebootet von Floppy, geswappt auf Floppy, weil ich die Festplatte nicht anrühren durfte. Der Erstkontakt mit der Bahn liegt jetzt schon fast 10 Jahre zurück, war dort eigentlich hauptsächlich immer im Linux-Umfeld unterwegs, anfangs nur die Unix-Plattform, also Solaris mit dabei, später wieder Fullstack. Hab viel mit Integration von Anwendungssoftware, Architektur, Automatisierung zu tun gehabt. Zur Systel selbst ist eine 100%ige Tochter der DB AG. Wann immer irgendwo im Konzern IT gefragt ist, sind wir im Boot. Also da gibt es so einen Kontraktionszwang, also Digitalpartner aller Konzerngesellschaften. Ein paar Eckdaten sind mit aufgeführt. Wir sind 6.000 Leute derzeit in der Systel, auch stark wachsend seit Jahren. Suchen auch permanent. Die Hauptstandorte sind Frankfurt am Main, Erfurt, Berlin oder in unserem Fall Oldenburg und Bayreuth, weil man bei der Systel auch arbeiten kann, wo man wohnt. Also gab es schon vor Corona und Corona hat uns da nicht groß wehgetan, diesbezüglich.
Genau, was machen wir bei uns im Team? Wir kümmern uns hauptsächlich, wir beide erstmal, um das Innenanzeigerbetriebssystem, um das es heute auch geht. Darüber hinaus sind wir im Team aber auch noch mit anderen Anwendungen beschäftigt, die auf der Zugplattform, der ITK-Zugplattform laufen. Das ist bei uns im konkreten Fall die Telemetrie-Datenerfassung oder auch ein Messaging-Service, den wir bereitstellen, über den dann intern Nachrichten ausgetauscht werden. Also zum Beispiel aktuelles Thema ist das Bestellen am Platz im ICE und da werden die Daten, die von dem Kunden auf dem Telefon dann bestellt werden, über diesen Messaging-Service an die Zugbegleiter geschickt.
Genau, Thema heute soll aber, wie gesagt, soll die Innenanzeiger sein, wie man sie hier sieht. Und vielleicht um den Bogen zu schlagen, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, was wollen wir da nicht? Also wir wollen, so schön das ist, wenn die Leserichtung, den, wie hier steht, den Personen angepasst wird, die wegen ausgefallener Reservierung im Gang liegen müssen, ist eher ein Fail. In der Ausprägung genauso wenig. Was wir definitiv auch nicht wollen, ist sowas hier sehen, also egal welche Fehler oder Bootversuche, unschön. Wenn das System dann hochkommt und zeigt nur einen weißen Bildschirm und der Zugbegleiter muss mit einem Edding durchlaufen, um die Wagennummern zu schreiben, auch nicht so schön. Und das wollen wir überhaupt nicht sehen. Ne? Gibt es aber, soweit ich weiß, auch noch auf einer Baureihe. Was wir sehen wollen, ist natürlich, dass wir 2 Minuten vor der Zeit in den Bahnhof einfahren und dass das Ganze vernünftig angezeigt wird. Genau, dann, um das jetzt mal alles ein bisschen in Scope zu bringen, fangen wir mal mit dem großen Blick an. IT an Bord eines ICE, was haben wir da?
Genau. In den aktuellen Reihen, in denen wir vertreten sind, ist es so, dass die Bereiche relativ strikt getrennt sind. Das ist einerseits der Herstellerbereich, wie wir ihn nennen, wo die essentiellen Funktionen drin sind, die sich wirklich um den Betrieb des Zuges kümmern. Und dann ist es aufgeteilt in den Betreiberbereich. Da sind eher so die Komfortfunktionen für den Kunden, das ist das ICE-Portal, unter anderem die Innenanzeiger, solche Sachen. Und die sind strikt voneinander getrennt. Nun ist es aber so, dass in den Betreiberbereich bestimmte Informationen ja auch angezeigt werden wollen. Zum Beispiel, wie schnell ist der Zug, wo ist er gerade. Und diese Informationen kommen aus dem Herstellerbereich und die werden dort hardware-seitig getrennt ausgelesen. Das heißt, da gibt es den, wie wir es nennen, LEG, Leittechnik-Entkopplungs-Gateway. Da ist hardware-seitig festgestellt, dass der Betreiberbereich wirklich nur lesend auf bestimmte Informationen zugreifen kann, sodass da eine strikte Trennung ist. Genau. Für den Betreiberbereich, in dem wir uns bewegen, da sind, wie erwähnt, die Innenanzeiger, dazu gehören aber auch die Außenanzeiger, die Einzelplatzreservierungsanzeiger, all die Informationen, die der Fahrgast dann auch braucht, um sich im Zug da so ein bisschen besser zurechtfinden zu können. Dazu gehört dann aber auch das Netzwerk, das die ganzen Sachen koppelt und verbindet, das WLAN, über das auch gern geflucht wird, weil es immer zu langsam ist, aber auch das ist dabei. Genau, und das alles hängt miteinander zusammen und die Zug-ITK-Plattform ZIP, auf der laufen dann die ganzen Dienste getrennt in einzelnen virtuellen Maschinen, die dann die entsprechenden Komponenten mit Informationen versorgen. Zentral für uns immer wichtig ist das Reisendeninformationssystem. Entschuldigung. Genau, auf der Zugplattform selber findet auch nochmal eine Trennung statt. Da gibt es einerseits eine Customer Service Plattform. Dort sind dann ist das ICE-Portal, aber auch das Infotainment-System. Da wechselt auch manchmal der Anbieter. Aktuell ist es, glaube ich, Maxdom, der dort dann seine Anwendung bereitstellt, sodass gecachte Daten dort bereitgestellt werden können. Wir befinden uns größtenteils in der betrieblichen Service-Plattform, wo dann die Telemetriedaten virtuelle Maschine läuft oder auch der Messaging-Service als VM. Genau, und da gucken wir uns weiter rein. Da mal ein Bild von einer ZIP, wie sie dann so im Zug ist. Die Verkabelung sieht ein bisschen wild aus, das liegt aber in dem Fall daran, wir waren auf einer Testfahrt, da haben wir uns auch entsprechend mit Service-Notebooks angeschlossen, um Daten auszulesen. Normalerweise sieht das nicht so wild aus. Genau. Dann für uns wichtig ist das Reisendeninformationssystem, welches wir bei uns auf den Innenanzeigern mit darstellen. Das ist aber nur eine Darstellung davon. Dieses Reisendeninformationssystem, was einerseits auf dem Zug mitfährt, zieht seine Informationen von der Landseite an. Und das ist im Endeffekt dasselbe Backend und dasselbe Informationssystem, das auch die ganzen Daten für die DB-Navigator-Anwendung bereitstellt, die wir benutzen, um unsere Tickets zu buchen, unsere Verbindung zu überprüfen. Aber auch die großen Anzeiger in den Bahnhöfen werden von denselben Daten ausgespeist.
Genau. Was ist nun so ein Innenanzeiger? Am Ende ist das ein schnöder Linux-Rechner, sage ich mal, der einen Browser hochfährt und diese Website, was wir eben genannt haben, RIS-Fahrzeug, Reisendeinformationssystem-Fahrzeug anzeigt. Also auf der ZIP läuft ein Webserver, der mir eine Applikation anbietet. Wir kümmern uns um die Inhalte an sich gar nicht, also wir beide konkret nicht, sondern wollen eigentlich nur, dass das Betriebssystem den Browser sauber starten kann. Nun ist es so, dass nicht jeder Anzeiger das Gleiche anzeigt, sondern im Wagen 6 steht da natürlich Wagen Nummer 6 und im Wagen 8 Wagen Nummer 8 und in der Reiserichtung muss auch der Pfeil zum Aussteigen in die richtige Richtung zeigen. Deswegen stellt diese Web-Applikation die Seite natürlich für jeden Anzeiger unterschiedlich dar und es ist in dem Fall über die IP individualisiert, die aus der Netztopologie hervorgeht. Wir haben da Port-based DHCP, also auf welchem Port das am Switch angekoppelt ist, diese IP wird vergeben. Es gibt gegebenenfalls Anzeiger, die mehrere Displays haben. Also wenn man da an diese Deckengondeln, die Deckenanzeiger denkt, die nach vorn und hinten ein Display haben, diese Dreiecke, die müssen natürlich auch auf den beiden Seiten unterschiedliche Dinge anzeigen. Das liefern sie in einem URL-Parameter mit. Also die sagen im Prinzip, ich hätte gern Seite 1 von dieser IP, ne, oder Seite 2 von dieser IP. Zusätzlich muss der Innenanzeiger noch Informationen über die Orientierung, also Landscape Portrait, bekommen. Womit wir schon zu dem ersten Fail von vorhin zurückkommen. Der hat das offenbar nicht korrekt bekommen oder nicht korrekt auswerten können. Also er ruft die Orientierung von der Website ab und sagt, ich bin IP so und so, gib mir mal, bin ich Landscape oder horizontal. Genauso kann man über solche Wege Informationen über den Zustand des Zuges mitteilen. Also ein Beispiel wäre, ist der Zug gerade vom Kunden oder kann ich die Zeit nutzen, dass gerade Strom da ist und Updates machen? Zur Hardware dieser Geräte. Wir haben aktuell in den verschiedenen ICE-Baureihen insgesamt 6 Lieferanten von verschiedenen Geräten da unterwegs. Also wirklich 6 verschiedene. Das sind nicht nur 6 verschiedene Geräte, sondern wildeste Unterschiede. Allerdings sind derzeit alle x86 Intel-Plattformen. Das heißt, da haben wir schon mal eine gemeinsame Basis. Unterschiede sind vor allem in den Displays hinsichtlich Auflösung und Anbindung, also wie man sie ansteuert oder halt letzten Endes ist es eine X-Server-Konfiguration, die da entsprechend ausgerollt werden muss. In der Harddisk, es gibt Geräte mit SSD, es gibt Geräte mit MMC, das heißt, ja, wie spreche ich die Platte an, wie werte ich die Gesundheit der Platte aus, sind halt verschiedene Tools entsprechend zu verwenden, Smart-Tools oder MMC-Tools. Und wir haben Geräte, die Legacy BIOS booten, es gibt Geräte, die UEFI booten. Wir müssen beides unterstützen, sowohl in dem Image, was wir ausliefern, als auch für Wartungstools, die zum Beispiel ein PXE-Image bereitstellen. Richtig unterschiedlich wird es dann bei den herstellerspezifischen Controller-Boards, die bei jedem Gerät mit an Bord sind, die zusätzliche Funktionalitäten mit implementieren. Und zwar vor allem, was uns interessiert, die Backlight-Steuerung. Die Geräte sollen aus dem Power-Off Darkboot realisieren, also sollen quasi die Backlight aushaben und dieser schöne PXE-Boot-Vorgang, den wir vorhin gesehen haben, soll eigentlich nie sichtbar sein. Das heißt, wir müssen eigentlich in dem Image immer dafür sorgen, dass das Gerät sauber auf Darkboot konfiguriert ist. Das geht für jeden dieser 6 Hersteller anders. Das sind, mal sind es USB-angebundene Geräte, mal spreche ich über irgendeinen Serial-Port, mal weiß nicht, was haben wir noch? Ja, also die beiden vor allem momentan. Backlight kann nicht nur an-aus, sondern auch adaptiv häufig gesteuert werden, wobei wir das noch sehr wenig verwenden. Watchdogs ist ein wichtiges Thema. Wir wollen, wenn das System nicht sauber hochkommt, muss das erkannt werden. Also Prinzip Watchdog ist, ich schalte den scharf und ein Stück Software muss alle so und so viele Sekunden einen toten Mannschalter drücken. Und wenn das nicht der Fall ist, weil irgendeine Kernel Panic passiert ist, gibt es ein Reset und wir rebooten. Hoffentlich dunkel. Des Weiteren, solche Dinge wie Temperatursteuerung sind da implementiert. Also es wird nicht nur den Fahrgästen heiß, wenn die Klimaanlage aus ist, auch der Innenanzeiger muss dann gegebenenfalls reagieren und das Display ausschalten und nicht noch selbst mitheizen. Jo.
Genau. Grundlage, also Basis unseres Systems, für das wir uns entschieden haben, ist Yocto. Yocto ist ein System, was aus verschiedenen Layern besteht, organisiert dann darunter in einzelnen Rezepten. Um das alles zusammenzustricken, wird das Bitbake als Bildsystem eingesetzt. Und wir greifen da auf schon vorhandene Sourcen zu. Wir haben auch unsere eigenen Layer, haben aber auch externe. Und das Ganze wird dann bei uns von Source gebaut. Ein wichtiger Layer natürlich ist für uns der Browser, den wir einsetzen. Wir haben einen Layer für die Chipset-spezifischen Sachen, der von Intel bereitgestellt wird. Und für unsere eigene Logik haben wir einen Layer und für die jeweiligen Hardware-Plattformen, die wir unterstützen, haben wir auch die ganzen Logiken entsprechend sortiert und eingeordnet. Genau. Die Frage, die sich wahrscheinlich dann auch direkt stellen wird, ist, warum benutzt ihr Yocto und nicht irgendeine andere Distro oder benutzt dies oder jenes? Es ist so, dass ziemlich viele Zulieferer direkt für ihre Plattformen einen Layer mit bereitstellen, wo ihre spezifischen Tools mit unterstützt werden, unter anderem auch diese Controller-Boards, von denen Andreas gesprochen hat, sodass es für uns recht einfach ist, das einzubinden und zu integrieren. Wir haben eine sehr gute Möglichkeit, die Dependencies zu steuern, das heißt, ein Wayland wird zum Beispiel bei uns erst gar nicht mit eingebaut, das sind alles Sachen, die man sehr feingranular an- und ausknipsen kann. für das entsprechende System, sodass wir auf ein sehr kleines Image kommen. Andreas hat ja auch schon gesagt, dass da PXE-Boot in Wartungstools, in Wartungsszenarien durchgeführt wird. Und da ist es recht praktisch, wenn da das Image klein ist, was da über die Leitung geht. In der Vergangenheit existierte auch ein Debian-basiertes System. Warum das genau nicht weiterverfolgt wird, ist uns beiden nicht klar. Das ist ein bisschen vor unserer Zeit passiert und kam dann irgendwie nicht so zum Fliegen. Und Yocto ist es halt auch geworden, weil ein anderer Kollege ein POC gebaut hat und das erstmal funktionierte. Und darauf haben wir dann weiter aufgebaut. Ein Ziel ist für uns, und da gibt uns Yocto auch aktuell noch die Sachen alle an die Hand, die wir brauchen, ist ein Image als Target zu haben, was auf allen Anzeigern läuft. Das heißt, wir bauen nicht individuell für jedes System ein eigenes Image, sondern wir haben ein Image, was wir dann an den Fernverkehr übergeben können und die können das dann ausrollen. Genau. Das Schöne dabei ist halt auch, wir haben nur einen Rollout-Prozess und ein Übergabeartefakt, was dann in den Test bei den Kollegen geht. Genau. Die Anfänge waren ein bisschen holprig. Wir haben von dem POC, von dem ich gesprochen habe, den so ein bisschen über den Zaun geworfen bekommen. Das heißt, wir waren am Anfang, das Projekt läuft jetzt so seit anderthalb Jahren grob, waren wir primär erstmal damit beschäftigt, mit dem Aufräumen. Ich hatte ja erwähnt, ich komme eigentlich eher so aus der Java-Softwareentwicklungsecke und war noch nicht so tief im Unterbau drin. Das heißt, für uns war erstmal im Team klar, wir müssen erstmal das System verstehen, aufräumen und dann auf dem Ganzen aufbauen. Wir hatten auch noch überhaupt nicht die Infrastruktur dafür, so grob im Team vorhanden. Das heißt, wir haben auch die ersten Builds alle bei uns lokal auf dem Heimrechner bzw. auf dem Arbeitslaptop gemacht. Und so ein Build kann dann halt inklusive Browser und dem ganzen Yocto dann auch mal bis zu 24 Stunden auf so einem kleinen Laptop zu Hause dauern. Und das ist dann doch ein bisschen unangenehm, wenn dann die ganze Zeit neben einem der Laptop umföhnt. Genau, und dann...
Genau. Und neben dem Ventilator, den man da die ganze Zeit hört, ist das Problem auch, man hat keine Kontrolle über, welche Abhängigkeiten sind da eigentlich gerade auf dem Build-System. Deswegen muss das zentralisiert werden, in dem Fall bei uns über eine GitLab CI/CD-Pipeline. Die Herausforderung, die es dabei zu lösen galt. Also erstmal, wie schon gesagt, wenn ich die ganze Distribution, das Image aus den Sourcen baue, muss da eine dicke Kiste her. Wir haben jetzt so mal gewählt, 16 Cores, 48 Gig, ist so ein guter Kompromiss. Da kann ich, wenn ich leer anfange, keine Caches habe, keine Sourcen da habe, bin ich da so bei, ich glaube, 8 bis 10 Stunden oder sowas auf der Maschine. Also ist auch schon ganz schön stattlich. Und die Systel ist vor ein paar Jahren aus ihren Rechenzentren weggezogen in die Cloud. Das heißt, wir können im Prinzip in unserem AWS-Account einen On-Demand-GitLab-Runner haben. Das ist sehr schön dort, da kann man einen kleinen GitLab-Runner, der auf die Jobs hört, haben und der spawnt dann die dicke Maschine für die Laufzeit des, ich glaube, es funktioniert mit Docker Machine oder sowas wird das gemacht, der kommt dann die dicke Maschine hoch und geht wieder schlafen, wenn sie idle ist. Wir haben auch ein vorhandenes Blech in ähnlicher Größenordnung, also die hat, glaube ich, insgesamt 48 Cores, aber wir haben uns da halt ein paar VMs rausgeschnitten und einen solchen Bildhaus mit 16 Cores auch nachgebaut, im Labor unseres Teams in Frankfurt stehen und können das wechselseitig einsetzen. Wirkliche Herausforderung war, wie gesagt, die Distribution wird aus Sourcen gebaut und wir sind hinter einem Corporate Proxy und in jedem Rezept steht irgendwie eine andere Quelle, wo die ihre Quellen herholen, mal Git, mal irgendein HTTP-Download. Und man überblickt auch nicht sofort, welche Rezepte habe ich denn hier und kann das irgendwie so komfortabel parsen und greppen. Deswegen war der erste Ansatz, einen transparenten Proxy hinzustellen in eine internetkonnektierte Maschine und mitzuschreiben, welche Requests gehen denn da jetzt alle raus, die sinnvoll zu konsolidieren. Und da kam eine Liste von 125 URLs raus oder Domainnamen und Subdomainnamen, die dann an den Corporate-Proxy-Betreiber gingen und mit der Bitte, schalt doch mal frei. Das war eher ein bisschen ungewöhnlich, weil da sonst so ein Team eher mit 2, 3 URLs um die Ecke kommt. Aber der Prozess ist der gleiche. Erstaunlicherweise ist das wirklich sehr, was heißt erstaunlicherweise? Also ich hätte am Anfang erwartet, dass sich das über die Zeit immer mal ändert und ich ständig da irgendwelche Freischaltungen nachbeantragen muss. Die ist jetzt so ein Jahr lang sehr statisch gewesen. Also bestenfalls, wenn wir irgendein Rezept mal ergänzt haben, was überhaupt noch nicht dabei war, musste man nochmal eine nachreichen, aber an dem Grundstock ändert sich da nichts. Weil ich schon gesagt habe, der Build-Prozess selbst from scratch dauert sehr lange. Das will man natürlich im täglichen Alltag nicht haben. Geht es um Caching. Bitbake selbst hat da schon ein relativ umfangreiches System, um Teilartefakte gut strukturiert abzulegen. In so einem sogenannten Estate-Cache heißt das. Das heißt, wenn ich das System einmal gebaut habe und ändere ein Rezept, was nur dieses Rezept neu baut, dann dauert so ein Build für ein Image auch nur ein paar wenige Minuten. Das liegt allerdings in meinem lokalen Dateisystem. Das heißt, es geht darum, diesen Cache müssen wir jetzt auch noch verteilt anbieten. Das ist zum einen, die Cache-Artefakte selbst gehen per HTTP raus. Zum anderen läuft noch ein kleiner sogenannter Hash-Equivalence-Server, der im Prinzip im Bitbake-Auftrag feststellt, mit den Inputs habe ich dafür eigentlich schon ein Artefakt. Also der Input ist die Sourcen plus ein ganzes Set an Variablen. Das musste also nochmal zentral zentral mit angeboten werden, sodass wir jetzt einen Shared Cache haben. Das heißt, die Pipeline und unsere beiden Build-Hosts bedienen sich aus diesem Cache. Wenn einer der drei das schon gebaut hat, ist alles gut. Zusätzlich lassen wir nachts noch neben dem Job, der den Cache füllt, noch einen zweiten Job laufen, der den Cache füllt mit aktualisierten Repos. Also es könnte ja sein, dass ich diesen Meta-Browser-Subrepo eine neue Chromium-Version kommt. Und bevor entweder die Pipeline oder uns das tagsüber erwischt, dass wir den quasi aktualisieren, weil wir halt im Dev immer möglichst aktuell halten, im Dev-Branch, und dann 6 Stunden irgendwie auf einen Bildprozess starren, da ist der Tag rum, ist es so, dass wir nachts einen Job laufen lassen, der einfach die Aktualisierten schon mal durchrechnet, sodass ich, wenn ich am nächsten Tag Meta-Browser aktualisieren würde, das auch einfach nur aus dem Cache hole. Das heißt, das ist schon mal ein echter Schritt weiter. Und der Lohn der Pipeline an sich sind almost reproducible builds. Das wollten wir eigentlich haben. Wir wollten an einem Git-Stand ziehen, alle Subrepos Git-basiert quasi auch mit dem definierten Stand haben und das bauen. Das haben wir erreicht. Almost deshalb, weil ich in dem Image selbst auch mal irgendeinen Build-Timestamp habe, sodass ich der Hash des Images an sich ändern könnte, aber binär sind sie sonst identisch. Also die Binaries, die drin liegen und die Dateien. Außerdem bekommen wir aus dem Pipeline-Bau verschiedene Image-Flavors. Also wir haben einmal das Basis-Image wäre dieses hier. Ne? Das heißt, unser Rezept heißt LVICE und wir haben, das ist das, was produktiv dann auch auf den Zug gehen kann. Zusätzlich haben wir eins mit Tools für das Lab. Also wenn man mal ein bisschen Fehleranalyse-Tools braucht, die man im Produktions-Image nicht haben will, irgendwie mal was mitschreiben, analysieren, ein paar Tools braucht, das ist dort mit drin. Des Weiteren fallen aus den gleichen Sourcen die Images für PXE raus, also der Kernel und das Rufy-System, wo wiederum ein kleines Script drin liegt, was das Payload-Image per HTTP lädt und auf die interne Festplatte brennt. Das gleiche Image ist wirklich 100% das gleiche, außer dass beim USB-Image ein bootbares Image erzeugt wird und auf einer Partition die Payload lokal liegt. Das ist der einzige Unterschied zum PXE-Image. Das gibt es quasi bei Yocto auf sehr bequeme Weise aus dann 4 Rezepten, die aufeinander aufbauen und nur voneinander erben. Sehr einfach mit out of the box. Zuletzt haben wir noch für Over-the-Air-Upgrades Bundles für die schöne Software Raug, wo wir uns gestern schon mal unterhalten haben. Also war überrascht, dass ich angesprochen wurde. Hier, ich maintaine das. Wie verwendet ihr das? War ein sehr schönes Gespräch. Gern wieder. Und die Tipps und den Input, den ich hier bekommen habe, nehme ich auch gleich Montag mit an den Arbeitsplatz. Raug selbst, komme ich nachher noch mal kurz dazu. Wie gesagt, dient für robuste Upgrades, dass ich Over-the-Air-Upgrades machen kann, bei denen ich sicher bin, dass das System danach noch lebt. Kurz gesagt. Atomare Updates. Die gebauten Images werden direkt im Artefaktsystem der Systel abgelegt. Das ist bei uns ein Artifactory. Nicht die schönste Oberfläche, aber das ist das zentrale Software-Repository zur Übergabe an unsere Kunden. Wie sieht das jetzt im Alltag aus? Auf unseren Desktops läuft jetzt quasi nur noch so ein VS-Code oder ähnliche IDE als Frontend. Tatsächlich haben wir aber jetzt sind wir ganz woanders, hier hin. Tatsächlich haben wir aber dieses Git-Repo und die, na, so circa, weiß gar nicht, 15 Subrepos auf einer Linux-VM ausgecheckt, das per SSH-Remote. Also VS Code kann das sehr schön machen, dass ich im Prinzip eine SSH-Verbindung zu einem Server auf der Gegenseite halte und dann dieses Terminal und das ausgecheckte Git ist eigentlich nicht lokal auf unseren Desktops. Wie ich schon sagte, das Ganze im Git abgelegt. In der Bahn ist das ein GitLab, in dem auch die Runner laufen. Und der Build selbst findet Docker-basiert statt. Das heißt, es gibt ein Projekt, das heißt Crops, was im Prinzip mir eine komplette Bitbake-Umgebung mit allen Abhängigkeiten bereits bereitstellt. Und wir nutzen dieses Crops-Image sowohl im VS-Code als Task, machen wir mal ein Image hier lokal, als auch in der Pipeline, sodass die Umgebung schon mal auch 100% identisch ist. Und wie gesagt, im Homeoffice-Alltag sieht das dann so aus, dass wir tatsächlich physische Geräte auf dem Tisch stehen haben. Die Innenanzeiger selbst, ich habe 3 Stück zu Hause, 3 verschiedene, bei dir sind es 3 oder 4, glaube ich, auch 3. Und ein Zugbegleiter-Terminal, das ist ein besonderer Anzeiger im Kabuff des Zugbegleiters mit Touchscreen, wo er quasi mehr Funktionen hat, aber letzten Endes läuft das gleiche Image, stellt nur eine andere Website dar. Dann steht hier ein kleines Labornetzteil, das mir die nötige Spannung bereitstellt. Wir brauchen M12 auf RL45 Kabel, also im Industriebereich hat man häufig diese Verschraubungskonnektoren für Power und Netzwerk. Und wir brauchen irgendetwas, was ich darstellen kann, also diese Webserver-Seite. Da haben wir ein kleines, ja, Mockzip ist da, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Es ist ein kleines Python-Skript, was auf den Endpoints irgendwie was ausliefert, sodass ich sehe, dass das läuft. In meinem Fall läuft das auf dem lokalen NAS, auf dem privaten, ist erreichbar über eine statische Route auf der IP, auf der es auch im Zug erwartet würde. Und liefert einen Redirect aus auf einen RIS-Fahrzeug-Endpoint im Bahnnetz, sodass der Innenanzeiger quasi von der Mockzip nur ganz kurz einen Request macht und danach in der Bahn nachfragt und hier diese schöne Testseite von RIS-Fahrzeug darstellt. Gegebenenfalls, ich habe noch in meinem Fall einen separaten Router dazwischen geklemmt, einen OpenWRT, um mal ein paar besondere Situationen nachstellen zu können. Sei es, mein NTP-Server ist nicht da oder der DHCP-Server antwortet seltsame Dinge oder hat seltsame Antworten dabei. Also Szenarien nachstellen, die uns von unseren Testern beim Fernverkehr gemeldet werden, da ist man mit einem separaten Router ein bisschen flexibler. Des Weiteren haben wir virtuelle Anzeiger, also letzten Endes auf Proxmox basiert, also QEMU-Basis, ein paar virtuelle Maschinen, die mehr oder weniger so eine Hardware wie so ein Anzeiger haben und wo wir kleinere, ja, so Update-Szenarien und sowas abbilden können. Mit Hardware näher ist da natürlich nichts. Nichtsdestotrotz gibt es nachher noch einen sehr schönen Vortrag, auch wieder von den Kollegen von Pengotronics. Pengotronics heißt der, ja? Entschuldigung. Da geht es um Testen von Images oder von Software auf realer Hardware im Labor und Organisation dafür. Das brauchen wir dringend, da interessiere ich mich auch sehr dafür, weil wir bisher auf unsere Labore tatsächlich beim Fernverkehr, wo eine echte Testumgebung wie der Zug hängt, auf die können wir bisher quasi per SSH nur zugreifen und mit einer Webcam gucken, ob das Display irgendwie sowas anzeigt, was ich erwarte, dass es anzeigt. Also da können wir noch deutlich besser werden. Im Labor sieht das dann so aus, ja, wie gesagt, ein paar 19-Zoll-Schränke, alle Anzeiger mal einmal verbaut, hier auch ein paar Außenanzeiger dranhängen. Und der Rollout-Prozess, den beschreibt Markus da jetzt.
Genau, also zuerst testen wir bei uns zu Hause natürlich, so weit wir es können und es das zulässt. Bei uns sieht das Netzwerk meistens halt deutlich besser aus, als es dann real ist. Das heißt, manche Fehler tauchen dann wirklich erst im Labor auf oder auch dann erst in den Zügen. Das ist dann aber leider dann doch etwas zu spät, wenn es im Zug passiert und die Kollegen dann im Werk dann wieder ein Image zurückspielen müssen. Aber genau, aktuell ist es dann so, dass wir unser Artefakt übergeben und die Kollegen in München haben dann ein relativ gut ausgestattetes Labor. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Die haben so ziemlich jeden ICE-Typen einmal im Keller stehen. Also jetzt nicht den kompletten ICE auf Rädern, aber halt die entsprechende Hardware in Racks verbaut und auch mit den richtigen Routern und auch mit den entsprechenden Zug-Land-Verbindungen. Das heißt, dort ist dann auch wirklich eine Icomera-Internetanbindung drin, über die sie dann gehen. Ja. Genau. Aktuell ist das Ausrollen selber noch über entweder PXE-Boot oder dann über einen USB-Stick. Falls der Anzeiger sich zum Beispiel gar nicht mehr so richtig meldet, müssen die Kollegen das im Werk dann auch leider ausbauen, so einen Anzeiger, und dann neu flashen. ist leider auch schon vorgekommen. Ansonsten wollen wir eigentlich in Zukunft gern intensiver auf Rauch setzen. Dafür brauchen wir dann diese Over-the-Air-Update-Mechanismen. Da fehlt uns noch so ein bisschen die Plattform auf dem Zug. Also die Zugplattform haben wir ja schon, die ZIP. Was noch fehlt, ist ein Dienst, den wir da drauf installieren dürfen, der dann auch die Updates entsprechend anzieht und dann innerhalb des Zuges verteilt. Das ist noch so ein Projekt, das bei uns gerade sehr akut ist.
Genau, und da das akut ist, können wir mal kurz einen Exkurs machen, ja, im Prinzip, zu diesem Rauch als Over-the-Air-Upgrade. Nee, falsch. Das Over-the-Air ist nicht Rauchinhalt, sondern Rauchinhalt ist eigentlich die robusten Upgrades, die atomaren Upgrades. Over-the-Air ist das, was quasi dann das Image irgendwie da hinschieben kann. Aber letzten Endes spielt beides ein bisschen zusammen. Wir wollen, so wie im IoT-Umfeld halt, irgendwo Geräte im Feld haben, die wir nicht besuchen müssen eigentlich, ne? Sondern wo wir sehen in irgendeiner Web-Oberfläche, ja, die Software ist angekommen und funktioniert und der Versionsstand ist jetzt einheitlich auf der Flotte. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein entsprechendes Partitionslayout. Kern ist eigentlich hier die zweite Zeile. Wir haben zwei Partitionen für ein Root-File-System. Ja, und das heißt, wenn eine Version X gerade aktiv ist und angebootet wird, dann booten wir quasi immer in diese Plattform hinein. Wenn ein Upgrade kommt, wird das in die zweite Plattform installiert und der Bootloader quasi auf diese umgelegt, sodass ich als nächstes in die neue Plattform reinboote. Als Bootloader haben wir, wie gesagt, schon müssen wir beides anbieten, also EFI eine Partition, also ESP, und wir haben eine BIOS-Boot-Partition. Denn es ist so, wenn ich einen Grub-BIOS normalerweise auf einer MBR-Platte habe, dann lädt der ja quasi, hat einen MBR vorne. Dann hat er zwischen dem MBR und der Partitionstabelle, glaube ich, gibt es so ein paar Bytes, da liegt die Stage 2, oder das hieß früher mal Stage 2, ich weiß nicht, heute heißt es, glaube ich, weiß nicht mehr, wie es heute genannt wird, bei Grub 2 haben sie es, glaube ich, anders benannt. Das ist quasi, der MBR bootet dort hinein und da steht dann, ach und übrigens, dein Grub mit den ganzen Modulen, den findest du auf dieser Partition, da kommt er als drittes hin. Bei GPT funktioniert das nicht, da ist kein solcher Platz dazwischen, der dafür benutzbar wäre, da braucht man eine dedizierte Partition für BIOS-Boot, also der Grub landet im Prinzip mit seiner Stage 2 in einer Extra-Partition. Das heißt, wir haben zwei Boot-Partitionen. Das Boot selbst, das Slash-Boot, wo die Grub-Module drin liegen, oder der Grub-Core und die Grub-Module, haben wir mit hier reingepackt. Das heißt, man könnte es theoretisch auf drei packen, aber es macht keinen Sinn. Zuletzt haben wir noch eine Partition mit Persistent Data. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim Abrufen der Orientierung, manchmal gibt es da so Race Conditions. Ne? Wir wollen, bin ich Landscape, bin ich vertikal, das will ich abfragen. Aber manchmal ist beim Anschalten des Zuges die SIP-Plattform noch nicht da. Das heißt, jetzt, was macht der Anzeiger so lange? Ne? Er kann permanent pollen oder er kann zum Beispiel auch das letzte Ergebnis persistieren und das einfach als Rückfall nehmen. Das ist unter anderem das, was wir machen. Dort liegt zum Beispiel sowas. Genauso kann man dort Zertifikate ablegen, die irgendwie individuell für den Anzeiger erstellt werden, wenn wir irgendwelche Autorisierungssachen brauchen. Prinzip, eben schon gesagt, der Grub bootet entweder Plattform 1 oder 2 an und erkennt den Erfolg. Das ist das Entscheidende. Es gibt im Systemd als letzten Dienst einen Mark-Good-Service, der im Prinzip sagt, ja, Systemd ist jetzt am Ende angekommen, das Target ist erreicht, dieser Boot war erfolgreich, sodass der Grub beim nächsten Mal das wieder erkennt. Es gibt diese kleine Datei grub.env, die Grub lesen kann, wo ein paar Variablen abgelegt werden können. Und da drin steht im Prinzip, was war der letzte Boot, war er erfolgreich markiert, ne? Und eine Boot-Order. Das Entscheidende sind jetzt diese Watchdogs. Ne? Ich will, wenn dieser letzte Dienst Mark-Good nicht erreicht wird, will ich ein Reset bekommen. Das heißt, wir haben den Tod-Mann-Schalter der Watchdogs genau an das gleiche gekoppelt wie das Mark-Good. Wenn das nicht gut markiert wird, geht der Tod-Mann-Schalter nicht an. Es gibt ein Reset und wir landen wieder im Grub und booten die alte Plattform wieder an. Das ist, funktioniert fantastisch gut, ist sehr einfach zu konfigurieren, kommt mit einem Yocto-Layer, alles gut, eingebaut, wunderbar. Das Problem ist ein bisschen, dass halt die Over-the-Air-Upgrade-Struktur drumherum einfach noch nicht da ist. Ne? Also ein Stück Software oder eine Web-Applikation, die Flotte überblickt und verteilt die Software. Wir brauchen auch eine dezentrale Verteilung, also das Image muss einmal auf den Zug und von dort auf die Anzeiger, sonst verstopfen wir die Zug-Land-Verbindung viel zu lange. Kann nicht jeder einzeln ziehen. Also da ist noch einiges zu lösen. Seitens unseres Images sind wir aber im Prinzip damit fertig und arbeiten da auch im Alltag damit. Also es geht einfach schneller als irgendwelche anderen Installationsmechanismen. Zusätzlich gibt es noch Command-Line-Tool, was halt sehr komfortabel den Status des aktuellen ROC anzeigt, welche Plattformen sind installiert, welche ist aktiv, welche ist gut markiert. Das Install kann ich darüber abwickeln. Also perfektes Tool dafür, haben wir eingebaut. Dann kommen die zusätzlichen Herausforderungen. Im Werk zum Beispiel schaltet dann mal irgendjemand den Zug an, die Geräte booten an, dann denkt er, ach halt, ich wollte doch noch, und schaltet wieder aus, geht nochmal raus, schraubt an der Bremse, kommt wieder rein, schaltet wieder an. Die booten erneut an, der letzte Boot war aber nicht erfolgreich, wir fallen ins alte System zurück. Will man nicht haben. Das heißt, da haben wir erst in der Grub-Config ein bisschen eine Logik eingebaut, war ich der erste Boot nach einer Installation? Wenn ja, dann behalte diesen Stand. Gestern kam hier von dir der bessere Vorschlag, ich kann auch in der Boot-Order einfach sagen, wenn das einmal erfolgreich war, schalte ich die andere Partition einfach ab. Guter Vorschlag, machen wir. Ist der bessere Weg. jetzt schlagen wir mal den Bogen zurück, nochmal zu den Fails am Anfang. Also, warum sind die passiert und wie vermeiden wir sie? Also, warum sie passiert sind, können wir ganz klar sagen, weil unsere Software da draußen noch nicht rumgefahren ist, sondern ein vorheriges System, natürlich. Nein, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also, wir müssten jeden dieser einzelnen Fälle nachgehen, gucken, welcher Triebzug war das, was ist da ausgerollt. Und oft erkennt man ja auch nicht mehr den Zustand, der da irgendwie halt ephemeral irgendwie existierte. Ne? Das ist schon dreimal wieder neu gebootet. Fehlersuche fast aussichtslos. Also müssen wir dafür sorgen, dass alles vorher ordentlich funktioniert. Das DHCP muss vernünftig sein. Also die Antworten vom Switch müssen ja, die richtige IP ausliefern. Es ist deshalb eine besondere Herausforderung, weil wir Baureihen haben, wo der DHCP eben nicht rein portbasiert kommt, sondern wo ein sogenanntes Daisy-Chaining konfiguriert ist. Das heißt, wir ziehen nicht eine komplette Sternverkabelung von allen Switches, sondern es geht ein Kabel von Gerät zu Gerät zu Gerät zu Gerät, wie man das früher von anderen Netzwerken so oder anderen Verkabelungen im Ethernet noch kannte. Und die Geräte müssen eine Client-ID mitliefern. Die haben deshalb meistens so einen Codierstecker mit dabei, sodass sie wissen, ich bin irgendwie die Nummer 3, die Nummer 5, die Nummer 7 und melden das mit der Client-ID im Request DHCP mit. Diese Logik müssen wir mit einbauen und der DHCP-Server muss die richtige Antwort dafür liefern. Das ist schon mal so ein brüchiger Punkt. Das zweite ist dann erfolgreicher Request bei RIS-Fahrzeug. Wie schon gesagt, wenn die SIP noch nicht hochgefahren ist, der Anzeiger aber schon, wird dieser Request erstmal fehlschlagen. Das heißt, wir müssen ein Polling realisieren und wir müssen so ein Fallback realisieren, wie eben schon gesagt, dass wir irgendwie die letzte Änderung persistieren. Das sind so die Methoden, die wir versuchen, das zu vermeiden. Sichtbare Boots und Fehler, wie schon gesagt, Darkboot muss immer aktiviert sein. Und das Backlight schalten wir erst an, wenn alles wirklich erfolgreich geladen ist. Ja, wann ist alles erfolgreich geladen? Wenn der letzte Systemd-Dienst durch ist, dann habe ich vielleicht meinen X-Server gestartet, der Browser ist aber noch nicht da, also zu früh. Ist es dann, wenn der Browser läuft? Ja, der Browser kann da sein, aber vielleicht steht ja noch nicht die richtige Website da. Also haben wir noch einen Dienst, der im Hintergrund halt immer mal so die Gesundheit von RIS-Fahrzeug anguckt und sagt, sind die Antworten da plausibel, kommen da schöne 200er zurück, auch für, was weiß ich, den Orientation-Request. Ist das NTP aktiv und habe ich da eine ordentliche Zeit bekommen? Bin ich in Sync? Denn die Geräte haben nicht alle Batterien an Bord. Das heißt, wir kommen auch manchmal mit einem seltsamen Datum hoch und NTP springt dann in die heutige Zeit. Das heißt, wir haben so einen Extradienst, der prüft, ob das, was wir jetzt für einen Zustand sehen, plausibel ist und ob wir das Licht anschalten können. Und sollte was verlustig gehen, nehmen wir mal an, das RIS-Fahrzeug geht in die Knie und liefert plötzlich 500er, dann bleibt ja irgendwie der Bildschirm stehen. Das will man auch nicht. Ne? Wenn steht nächster Halt Nürnberg und ich bin aber schon in Würzburg, ist ein bisschen doof. Das heißt, bevor wir dem Kunden was Falsches anzeigen, zeigt man lieber gar nichts an und schalten schwarz. Auch so ein Punkt. Wie vermeide ich Bricks? Ne? Also wenn ich dann jetzt wirklich over the air irgendwie arbeiten möchte. Ich möchte robuste Updates, das heißt, ich soll so Systeme wie RAUG nutzen, dass ich wirklich sicher sein kann, eine Plattform funktioniert immer. Ich falle immer wieder in was Funktionierendes zurück, wenn das mal nicht geklappt hat. Und insgesamt will ich natürlich sparsam schreiben. Also auch wenn wir so eine Persistent-Partition haben, da soll wenig drauf geschrieben werden. Die Root-File-Systeme selbst sind read-only gemountet. Da gibt es halt nur zwei, drei Verzeichnisse, die in der RAM-Disk gehalten werden. Yocto bietet auch da eine schöne Möglichkeit. Also man kennt das von Debian, glaube ich, mit OverlayFS. Bei Yocto ist es so, dass das dass einfach ein System oder ein kleiner Dienst volatile Dateisysteme übermountet. Ne? Der kopiert den Inhalt einfach rein in die RAM-Disk und mountet das. Gibt's out of the box mit. Und für alles andere, ja, wir müssen die Softwarearchitektur selbst optimieren. Das heißt, viel mit anderen Kollegen in der Bahn zusammenreden, halt nicht nur in der Systel, sondern auch mit dem Fernverkehr oder mit denen, die das Fahrzeug anbieten und müssen mit denen halt viel abstimmen, wie könnten wir das optimieren, wie könnten wir eine bessere Aussage über die Gesundheit der Applikation bekommen. Das ist zäh und ist ein harter Prozess und das gehört aber eben auch mit zu diesem, wir entwickeln Software für dieses Rechenzentrum mit 300 km/h und gut testen. Auch wieder ein Punkt, weswegen ich nachher bei euch da Platz nehmen werde. Wir haben bisher in der Pipeline schlichtweg noch keine Tests drin. Die Pipeline baut ein Image und legt das ab. Und den Testprozess hat Markus vorhin beschrieben. Wir müssen da automatisierte Tests mit in die Pipeline packen. Und zwar möglichst auf realer Hardware. Ne? Also so ein Test in einem QEMU-Image ist ganz nett, aber da sehe ich eben auch nicht, wie sich das auf Hardware verhält. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Also es ist nicht nur die Funktionalität, die man vorne sieht. Und da wir da, wie gesagt, jetzt aktuell, ja, wir zwei an diesem Image arbeiten, plus, wie gesagt, hilfreiche Kollegen beim Fernverkehr, die testen und so weiter, also es sind mehr in dem virtuellen Team, aber so das reine Softwareentwickeln machen momentan wir zwei. Wir brauchen Unterstützung. Also wer Interesse hat, hier vorne liegen noch ein paar Aufkleber, wir haben einen Stand, wir haben spannende Ziele, gibt es bei uns immer, also immer schön einsteigen und losfahren. Und, weil ich vorhin gesagt habe, wir sitzen eigentlich nur im Homeoffice, das stimmt nicht ganz. Also Markus kann da auch berichten, dass das auch mal ein bisschen spannender. Kein Fake.
Genau, nee, so kann dann auch mein Arbeitsplatz aussehen. Das ist ein Bild entstanden auf einer Testfahrt, da wo auch das Bild von der ZIP entstanden ist. Da sind wir ein Wochenende lang mit dem ICE4, 14-Teiler war das, glaube ich. Dieser doch 2x7, der 14-Teiler, der jetzt recht neu unterwegs ist, mit dem sind wir ein Wochenende lang durch Deutschland getourt und ein bisschen um Berlin herum. Und ja, wir haben uns dann da unseren Arbeitsplatz aufgebaut, entsprechend verkabelt und ja, das kann auch Spaß machen.
Und ich muss wirklich sagen, so nah am Zug wie in diesem letzten Jahr, also ich bin jetzt ein reichliches Jahr dabei, war ich noch nie. Also ich habe, wie gesagt, 10 Jahre Bahn auf dem Buckel, aber das hat sich nicht immer wie Bahn angefühlt. Das war halt irgendein IT-Laden und die Produkte, die man da irgendwie gemanagt hat, hatten irgendwie Bahnverfahrensnamen. Aber jetzt kann man eben auch, das Labor, was wir vorhin gesehen haben, ist zum Beispiel in München im ICE-Werk. Das heißt, wenn ich da irgendwie mit dem Kollegen vor Ort bin, da muss man dann eben auch hier Hartkappe aufsetzen und Schuhe und Jäckchen und unter dem, ja nicht unterm Zug durchlaufen, aber daneben, bei den hochgebockten Zügen. Also wie gesagt, das fühlt sich wirklich wie Bahn an. Trotzdem sind wir ein IT-Laden, der viel Spaß macht. Also jederzeit melden. DB System hat hier draußen einen Stand, da findet ihr uns heute auch noch, zumindest am Vormittag. Also du würdest dich noch ein bisschen hinstellen.
Ich stelle mich hinten.
Und wenn nicht, ist da die Kollegin auch noch vor Ort. Also insofern einfach mal melden. Hier gibt es noch eine URL, wo ihr euch umgucken könnt. Das Schöne ist, es muss nicht das sein, was wir machen. Also wir wären über Verstärkung sehr froh, aber wir haben auch, wie gesagt, im Laden ganz viele andere spannende Ziele. Einfach mal schmökern. Da ist für jeden was dabei, vom Softwareentwickler über Administrator bis hin zu ja, hardware-nahe Dingen.
Ja.
Genau. Dann würden wir jetzt zu Fragen kommen.
So, vielen herzlichen Dank hier für die pünktliche Ankunft zum Vortrag. Also ich glaube, das war ein Applaus
wert. 2 Minuten vorzeitig.
Und damit steht uns die volle Fragezeit zur Verfügung. Hier vorne geht es schon mal los. Dann gebe ich mal
hier. Das mit dem DHCP Option 82 mache ich auch. Welchen DHCP-Server verwendet ihr da?
Also ich selbst ein ISC. Draußen auf dem Zug sind es aber die Switche, die da antworten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher da läuft intern, ob das irgendwas irgendein Standard ist oder nicht. Und das ist auch auf jeder Baureihe sind andere Switche verbaut. Ja. Also ich höre immer, ja, die Switche machen eher Probleme und ja, bei denen probieren wir jetzt nochmal das aus und so. Aber es ist, das Gesamtsystem ist komplex und man überblickt nicht alles. Und manchmal sagt man auch, okay, ich konzentriere mich auf meinen Kram, macht ihr euer Netzwerk, macht, dass die Antwort in vernünftiger Zeit da ist, dann wäre es ganz schön.
Vielen Dank, dann gehe ich zur nächsten Frage.
Zwei Fragen. Erste, bekommen die DB-System-Mitarbeiter freie Nachtzüge über Europa? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, ich habe vielleicht die ersten Minuten verloren. Wie funktioniert das grafische Umgebung? Also X, ohne X, also Framebuffer oder so.
X-Window.
Das ist die zweite.
X-Window. Ja. Und zu den Freifahrten, ja, als DB-Mitarbeiter hat man ein Kontingent für Freifahrten, bei dem man an den Schalter gehen kann und sich eine Freikarte ziehen kann. Das ist dann quasi ein Tag Freifahrt, egal wie weit und wohin. Das muss nur als geldwerter Vorteil gegebenenfalls versteuert werden. Ne? Also es ist,
wenn die Fahrt zu länger geht, ja. Das,
ich sehe da drüben, dann komme ich mal zu euch rüber.
Zwei Fragen. Das eine, seid ihr an Fehlermeldungen von Kunden interessiert? So Screenshot und Wagennummer? Und Frage zwei, wenn ich so ein Display habe, das merkwürdig aussieht, was muss ich drücken, damit es ein Reset macht?
Okay, Triebzugnummer?
Also an sich sind wir da schon interessiert an Fehlermeldungen. Das Problem ist, dass wir aktuell keine Übersicht darüber haben, welcher Softwarestand fährt auf welchen Zügen rum. Das heißt, selbst wenn wir wissen, da ist jetzt ein Fehler auf dem Zug passiert, haben wir leider gar keinen Einblick darauf, ist das jetzt unser Softwarestand oder welcher Stand von uns ist da unterwegs. Deswegen wird das aktuell noch nicht helfen.
Wir können das schon beim Fernverkehr abgleichen wahrscheinlich, aber es ist aufwendig. Wie ich sagte, man muss mit vielen Leuten reden. Aber was wir bräuchten ist, Foto davon und dann gibt es an den ICE-Zügen, gibt es immer, bewerten Sie Ihre Fahrt. Und diese kleinen QR-Codes, das ist die Triebzugnummer quasi. Da wüssten wir dann, der Zug, der so getauft ist, mit dieser Triebzugnummer und mit dem Datum dazu, wüssten wir zumindest, welcher Zug es ist. Und dann müssten wir beim Fernverkehr nachfragen, was fährt denn da für eine Version. Aber wie gesagt, auch dann ist ein Screenshot schön. The Big Picture gibt es halt, wenn ich da live hinten reingucken kann und sehe, welcher System-D-Dienst gerade was meldet. Ne?
Aber da ist halt auch für uns ein bisschen die Grenze, auf die Produktivsysteme kommen wir nicht drauf. Und möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ne?
Könnte uns noch blühen als so Third Level irgendwann. Ne? Reset-Button ist nicht. Also nicht, also ich glaube, es gibt einen, der einen Reset-Button hat, aber das ist eingebaut und hinten eingeschraubt und so. Also, ja.
Wie groß ist das Image ungefähr? Also so Größenordnung, also keine genaue Zahl.
Das komprimierte Image ist 200 Klar. Megabyte, ne? Klar. Ja, grob 200.
Was habt ihr denn im laufenden Betrieb an Monitoring? Und was können die Leute im Zug überhaupt machen? Wenn man sich da beschwert und sagt, das WLAN geht nicht. Oder wenn die so ein umgedrehtes Bild sehen.
Ja, ist ein Wunderpunkt.
Haben die eine Support-Hotline, wo sie anrufen können, damit die, oder haben sie noch einen Nöpsche, an dem sie drücken können?
Nein, ich glaube, die könnten nur theoretisch den Zug stromlos setzen und neu booten, sozusagen.
Ja. Oh.
Aber das habe ich auch schon während der Fahrt mal erlebt. Das war dreimal auf einer Strecke, ist nicht schön. Also rein verspätungstechnisch. Also Monitoring ist echt ein Problem. Ja, ich hätte gern total viel Monitoring. Ich hätte gern den Überblick über die Flotte, was läuft dort gerade. Ich würde dort gern sehen, gibt es da ausgefallene Dienste, wie sieht mein Logging aus, etc. Das sind alles Themen, die wir von der Systel her für einen normalen Betrieb für normal halten, der aber leider bisher nur in dem ganzen Umfeld noch nicht genügend passiert ist. Es gibt ein rudimentäres Monitoring, das Versionsstände und funktioniere ich oder nicht per SNMP rausmeldet. Aber leider ist dann, also das ist viel zu wenig für mich als jemand, der da was lösen will. Ne?
Wir haben da.
Ja. Das ist der Vorschlag. Also Prometheus haben wir Bock gemacht.
Ne? Genau, also das ist bei uns aktiv gerade Thema. Wir diskutieren das, müssen das aber halt übergreifend mit den Kollegen vom Fernverkehr diskutieren und entsprechend voranbringen. Das ist C, wie Andreas schon gesagt hat. Die Themen sind da und es ist halt auch schwierig, nur zu zweit dieses gesamte Thema dann inklusive Monitoring und Logging und dann auch noch die Images an Funktionen weiterbringen. Das ist halt alles ein bisschen viel. Da
Was man dazu sagen muss, ist so ein System, es ist halt im Rechenzentrum recht leicht, überall einen Prometheus-Exporter draufzuwerfen und das einzusammeln. Wir haben immer noch das Problem mit dieser Zug-Land-Verbindung. Das heißt, wir müssten dezentral oder erstmal auf dem Zug einsammeln und immer, wenn wir gerade ein bisschen Netz haben, rausschieben und das möglichst auch nur, was wir brauchen. Also wir müssen auch gut filtern, dass das nicht... Du willst nicht den Uplink im Zug auch noch damit fluten, dass du da wild Daten rausschiebst.
Ja, da auch noch zur Verteidigung, was die Funkverbindung nach außen hin angeht. Also es ist schon so, auf den Zügen fahren mehrere Antennen rum, da sind auch mehrere SIM-Karten von verschiedenen Anbietern drin. Es ist nur aber so, es gibt Bereiche neben den Strecken, da ist Naturschutzgebiet und da dürfen dann die Mobilfunkanbieter auch keine Türme bauen. Das heißt, es ist ganz klar, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg, da gibt es ein Funkloch und das wird auch immer ein Funkloch bleiben. Da können wir als Bahner nichts machen, da können die Telcos nichts machen. Das ist einfach, das geht nicht. Das ist halt... Das müssen dann wieder die Kollegen von DB Netz machen. Eine andere Abteilung.
So agil die Systel ist, so groß ist der Konzern.
Ja. Könnt ihr noch kurz was zu dem Konfigurationsmanagement sagen? Das Mapping von IP zu Rotation und so weiter? Wo wird das abgelegt?
Wo ist die Zugkonfiguration? Die Web-Anwendung für das RIS-Fahrzeug läuft ja auf einer bestimmten Baureihe. Und für diese Baureihe gibt es einen Verdrahtungsplan und einen Einbauplan. Und der ist halt irgendwie in Software hinterlegt. Wie der konkret aussieht, weiß ich nicht. Aber letzten Endes weiß der Switch, welche IP er für diesen Port ausgeben muss. Und die Webanwendung weiß, welche Seite sie für diese IP ausliefern muss. Also die Topologie ist als Baureihenkonfiguration hinterlegt. Kommt als erschwerend noch hinzu, es gibt zwei verschiedene Plattformen, die da draußen unterwegs sind, soweit ich weiß. Also es gibt Baureihen im Sinne von ein ICEX als solcher physisch, kann zwei verschiedene Netzwerkkonfigurationen derzeit haben. Eine alte Legacy und eine neue. Und beides muss wiederum unterstützt werden. Aber das ist außerhalb unseres Scopes dann.
Was auch ab und zu solchen Fehlern noch führen kann, ist übrigens, dass wenn so ein Zug hochfährt und er hat keine Zug-Land-Verbindung, dann kann er sich auch seine Konfiguration zum Teil nicht ziehen. Das heißt, er bootet dann erstmal in einer Default-Konfiguration, die nicht unbedingt zwingend zu der Konfiguration passen muss, die in dem Zug ist. Was dazu führt, dass die Anzeiger erstmal eine falsche Orientierung kriegen, weil...
Das könnte so ein Beispiel sein.
Das könnte dann nämlich so ein Beispiel gewesen sein. Deswegen haben wir dann nämlich auch diesen Dienst eingebaut, der die Orientierung regelmäßig abfragt. Weil es kann dann passieren, dass das Reisendeninformationssystem Update reinkriegt. Übrigens, du bist folgende Konfiguration, dann ändern sich die ganzen Informationen. Und wir müssen darauf entsprechend reagieren, weil sonst wäre es schade, wenn der Zug dann die ganze Zeit mit dem Anzeiger in der falschen Orientierung rumfährt.
Danke, hier war noch eine.
Ihr hattet erwähnt, dass ihr in München ein Labor habt mit allen möglichen Terminals. Terminals nur dazu da, um mal zu sehen, funktioniert oder laufen da auch Dauertests, da 10.000 Mal dieselbe Seite laden oder 10.000 Mal eine andere und sehen, ist es immer noch die richtige?
Es ist zumindest, also Beispiel war ja, wir machen den Smoke-Test und dort wird intensiver getestet. Das wird vom Fernverkehr gemacht, nicht von der Systel. Und da laufen schon sehr viel intensivere Tests. Aber trotzdem ist die Zusammenarbeit, ist, wenn wir quasi ein neues Feature oder neue auch Bugfixes realisieren, müssen wir dem natürlich sagen, okay, das ist ein neuer Testfall für dich zum Beispiel. Da ist aber, wie gesagt, fast nichts automatisiert. Für solche Dauertests gibt es durchaus sowas wie Klimakammern und irgendwelche Dauertests, aber die habe ich selbst noch nicht gesehen.
Gibt es so ein einheitliches System auch für Intercities, also nicht nur für ICEs, sondern auch für normale Intercity-Züge?
Vom Fernverkehr? Also ist bisher bei uns nicht Thema, aber theoretisch müsste der Fernverkehr das dort auch, ich weiß nicht, wie das auf den Intercities läuft, ehrlich gesagt. Also was wir neu bekommen haben, ist dieser ICEL, dieser niedriger Einstieg, der keine Treppen hat. Das geht ja schon ein bisschen so in die Richtung, dass das mal eine Baureihe ist, die nicht wie ein herkömmlicher ICE aussieht. Aber diese weißen Doppelstockzüge meinst du jetzt, ja? Da weiß ich nicht, was da läuft, ehrlich gesagt.
Da ist es meistens so, dass das Betriebssystem, was dort drin für die Anzeiger läuft, vom Hersteller mit bereitgestellt wird. Das heißt, da muss dann der Fernverkehr sämtliche Anfragen, Feature-Anfragen, falls sich irgendwas ändert, entsprechend immer an den Hersteller richten. Und der Hersteller muss dann das Image an die Werker geben. Und wir versuchen halt, ein Image zu bauen, das auf alle Bedürfnisse direkt eingeht.
Das führte ja auch zu unserem Projekt. Der Bogen ist zu langsam, wenn ich immer beim Hersteller dann bitten muss, ein Feature einzubauen. Deswegen wollen wir halt im Konzern schneller reagieren können.
Ihr habt euren Vortrag genannt Rechenzentrum mit 300 km/h. Inwiefern ist die Geschwindigkeit für euch eine Herausforderung?
Für das Konkrete gar nicht, weil unser Webserver ja mitfährt. Für die Zug-Land-Verbindung, wie gesagt, wenn die Spotty, wir müssen halt auf Spotty-Verbindungen achten, wenn wir Zug-Land-Verbindungen in irgendeiner Weise brauchen. Das war das Beispiel, was Markus gerade genannt hat. Ansonsten, netter Gag.
So, dann hier die vorletzte Frage.
Man sieht ja in den Zügen auch immer diese Wagenreihung und am Bahnsteig. Wie handelt ihr das? Weil es kann ja mal sein, es gibt ja auch mal die Ansage, die Wagenreihung heute in anderer Reihenfolge aus irgendeinem Grund, weil da irgendeiner ausgefallen ist, irgendwas. Das muss ja dann irgendwie da mal in euer System rein. Und ihr habt ja gesagt, dass das nicht ganz so einfach ist mit hier von wegen
also, bei euch im Labor. Letzten Endes ist das auch im reisenden Informationssystem hinterlegt, aber das ist eine akute Neuinformation. So akut wie wir haben gerade 5 Minuten Verspätung mehr bekommen. Aber eine andere Sicht auf die Daten. Ne? Der Innenanzeiger weiß von der Wagenreihung, glaube ich, nichts. Sondern das ist das, was am Bahnsteig angezeigt wird. Ja, die bleibt ja da. Die Richtung zur ersten Klasse bleibt, auch wenn der Zug andersrum fährt.
Gibt es einen technischen Grund, warum IC und ICE nicht das gleiche Image nutzen können? Oder ist es einfach nur, weil euer Projekt noch so jung ist und ihr gerade dabei seid, das alles zu integrieren?
Also ich kenne keinen. Aber es wird durchaus auch diskutiert, ob wir das System als solches auf andere Plattformen bei DB Regio zum Beispiel bringen könnten. Aber ich sage mal so, wir sind da dem Fernverkehr ausgeliefert. Wenn der Fernverkehr sagt, bitte unterstützt jetzt auch unseren ICEL zum Beispiel, das sind die Anzeiger, hier habt ihr einen, so und so sieht die Plattform aus, dann kümmern wir uns darum, aber da ist es für die IC-Züge oder die Regio bisher nicht passiert.
Dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Applaus